Das ist immer schön, wenn wir einander etwas zusprechen können und dann noch im Namen Gottes. Ich möchte Sie heute Morgen grüßen mit der Zusage Gottes: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wir wollen miteinander ein Lied singen, das sich freut an der Nähe Gottes und seiner Macht. Das Lied von Johann Albrecht Bengel, 544. Wir singen alle vier Verse. 544. Wir wollen beten. Lieber treuer Herr, wir wollen dir danken für deinen Zuspruch, für deine Ermutigung, für dein Wort und dass wir heute Morgen dich finden dürfen. Wenn wir zu dir kommen, dann bringen wir die Not der vergangenen Tage mit. Dann sind wir noch in der Unruhe. Wir können unsere Gedanken nicht sammeln. Und wir bringen auch so viel mit, was falsch war vor dir. Es tut uns leid, Herr, dass wir immer wieder dein Wort übertreten und deinen Weisungen nicht gehorsam sind. Aber wir möchten dich bitten, dass du heute ganz neu unseren Glauben stärkst, dass du uns aufrichtest und so mutig machst, dass wir in dieser Welt dienstbar sein können für dich, dass wir etwas wirken können zu deinem Lob und zu deiner Ehre. Und jetzt öffne unsere Ohren, dass wir dein Wort richtig verstehen. Öffne unsere Herzen, dass wir es umsetzen können in den Gehorsam der Tat. Und wir dürfen dir in der Stille all das bringen, was uns bedrückt. Wir beten in der Stille. Welche auf dich sehen, die werden erquickt, und ihr Angesicht wird nicht zu Schanden. Amen. Freuen wir uns, dass der Jugendchor heute da ist und nun singt.
Wir wollen heute ein neues Lied singen, nicht weil wir als Chor immer wieder etwas Neues bringen müssen, nein, das neue Lied ist das der Erlösten des Herrn. Weil Gott für uns sorgt, weil er mit uns spricht, weil er in uns leben möchte, das ist ein Wunder. Und deshalb wollen wir ein neues Lied singen.
Wir lesen jetzt aus dem 2. Korintherbrief, aus dem 1. Kapitel von Vers 3 bis Vers 11. 2. Korinther 1, Vers 3. Was gerade der Chor gesungen hat vom Lobpreis Gottes, das könnte vielleicht jetzt gar nicht so in ihrer Stimmung drin liegen. Darum passt dieses Wort dann besonders gut, denn das Ärgerlichste in unserem Leben sind die Bedrängnisse. Und hier sagt Paulus, ich lobe und preise Gott über meinen Bedrängnissen oder über meiner Trübsal. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir aber Trübsal, da meint er Bedrängnis, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir getrost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen, die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir. Er werde uns auch hinfort erretten. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit unseretwegen für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Dank dargebracht werde.
Yeah.
Dann singen wir miteinander das Lied, was Gott tut, das ist wohlgetan, 299, die Verse 1 bis 4. Das Lied ist entstanden, als der Kantor Severus Castorius auf den Tod krank war. Und sein Freund Samuel Rodigast hat ihm keine Pralinenschachtel mitgebracht, sondern ein Lied gedichtet. Das ist das Lied. Und der todkranke Kantor hat dann bestimmt, das soll bei seiner Beerdigung gesungen werden. Er wurde durch Gottes Güte noch einmal ganz gesund und hat dann dieses Lied jede Woche einmal singen wollen. Als die Grundmelodie seines Lebens, er hat die Melodie dazu gemacht zu diesem Lied. Wir wollen das miteinander singen, die Verse 1 bis 4 von 299. Wir haben heute unseren Predigtext aus 2. Mose 15. Wir nehmen uns an diesen Sonntagen die Wüstenwanderung des Volkes Israel vor, hatten letztes Mal von dem Wunder gepredigt, wie Gott dem Volk Israel das verschafft, dass sie trockenen Fußes durch das Meer durchziehen können. Und nun 2. Mose 15, Vers 22. bis 27. Mose ließ Israel ziehen vom Schilfmeer hinaus zu der Wüste Schur. Und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Marah, aber sie konnten das Wasser von Marah nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Marah. Da murrte das Volk wieder Mose und sprach, was sollen wir trinken? Er schrie zu dem Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Holz. Das warf er ins Wasser. Da wurde es süß. Dort gab er ihnen Gesetz und Recht und versuchte sie und sprach, wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Und sie kamen nach Elim. Da waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume, und sie lagerten sich dort am Wasser. Ich muss immer wieder Ihnen sagen, dass ich das verstehe, wenn Leute die Faust gegen Gott ballen und sagen, wie kann Gott das zulassen? Sie sind empört und erregt. Was da in der Bibel erzählt wird, das ist so ungeheuerlich, dass ich gar nicht erst die vielen aufgeregten Tagesereignisse brauche, die wir in den Nachrichten erfahren und die uns oft eine Anfechtung sind im Glauben. Wie kann Gott denn sowas zulassen, wie das Volk Israel von einer Not zur anderen wandert? Das ist gut, dass das in der Bibel drin steht. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, ob das überhaupt fair ist, das heute zur Grundlage der Predigt zu machen. Sie erwarten doch was ganz anderes. Sie erwarten doch heute eine Ermutigung. Sie erwarten doch Zuspruch. Sie haben es ja wirklich nicht leicht. Und es gibt so viele Lieblingsworte in der Bibel, Kernworte. Könnte man nicht über so ein Wort predigen, das einen aufbaut und das einen tröstet? Aber wir haben uns diese Wüstenwanderung des Volkes Israel nun einmal vorgenommen. Und wenn das in der Bibel drinsteht, dass Gott seine Gemeinde so führt, dann müssen wir uns damit beschäftigen. Sicher, wir haben ja immer gewusst, es gibt in dieser Welt Leid und Tränen. Aber geht das auch uns unmittelbar etwas an? Wir müssen ja aufpassen, wir leben unter diesem kleinen Teil der Menschheit, der ganz außergewöhnlich von Gott versorgt und überschüttet ist mit Gutem. Wir haben einen sozialen Besitzstand wie kein Volk dieser Erde. Wir haben eine Versorgung, wir haben äußeren Frieden und das schon seit Jahrzehnten. Das ist äußerst ungewöhnlich, auch für die Führungen Gottes. Gott mutet seinen Leuten oft sehr, sehr viel Schweres zu. Und ich bin überzeugt, dass genau das, was hier steht, eine grausame Wirklichkeit bei vielen von ihnen ist. Dass sie sagen, ach, das andere ist doch bloß äußerlich. Und hinter unserem Wohlstand, hinter unserem Lebensglück, hinter all dem, was man so von vornherein sagen kann, dass wir Geld haben und satt sind und uns nähren können, hinter der Decke, da liegt ja die Not, die schreit ja gen Himmel. Darum wollen wir uns damit auseinandersetzen. Wie kann Gott seine Leute bloß so schwere Wege führen? Wie kann Gott das zulassen? Das ist ja der gleiche Gott, der seinen eigenen Sohn in die dunkle Nacht von Golgatha führt. Und der seine Gemeinde oft unbegreiflich schwere Wege führt. Ich habe es wieder untergegliedert, mein erster Punkt. Es sieht alles verzweifelt und hoffnungslos aus. Es sieht alles verzweifelt und hoffnungslos aus. Letzten Sonntag noch waren wir erfüllt von dem Wunder Gottes, wie Gott seinem Volk Weg bahnt durch das Meer, und plötzlich stehen die Naturgewalten spalier. Und sie erinnern sich noch, dass ich sage, es ist Gott ein Kleines, dass er mit unbegreiflichen Wundern vor uns den Weg frei macht und uns seine Hilfe und seine Liebe zeigt. Es war ja ein schlimmes Wechselbad für diese Leute. Sie haben noch die Lieder auf den Lippen, sie singen noch, die Miriam hat noch die Pauken und haut richtig drauf, und ist begeistert. Wir haben einen wunderbaren Gott. Wir haben einen wunderbaren Gott, der Wunder tut, die Fülle. Er hat eine herrliche Tat getan. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang. Und dann führt Mose sie in die Wüste Schur. Die haben das anders erlebt, die Israeliten, als das die Touristen heute im Wüstenjeep erleben, mit genügend Wasserproviant. Vielleicht meinen Sie, so wie ich vielleicht auch manchmal gedacht habe, es gibt eben Leute, die sind ein bisschen depressiver veranlagt. Die jammern mehr und die klagen mehr. Aber das war ja nicht so bei den Israeliten. Sie waren zuerst ganz zuversichtlich auf diese Wüstenstrecke losgegangen und haben gesagt, das müssen wir eben jetzt auch irgendwie bewältigen und Gott wird auch mit uns sein. Aber je länger sie gehen, umso mehr sinkt der Glaube in ihnen ab und verschwindet. Erzählen Sie mir doch keine Märchen von unserem starken Glauben. Der zerbricht doch, der verlöscht doch wie eine kleine zitternde Flamme. Der hält gar nicht lange vor. Und wenn es dann ein Stückchen weit so geht, dass wir nichts mehr sehen von der Nähe Gottes, dann verzagen wir, dann schreien wir auch mit. Und nicht, dass Sie meinen, das wären nur seelische Tiefen, obwohl die seelischen Tiefen oft fast noch schlimmer sind als die körperlichen Tiefen, aber das ging ja eins ins andere über. Wenn man nicht mehr schlucken kann, wenn der Hals trocken wird und die Zunge dick wird und wenn man dann die Kinder neben sich hat und die dann immer wieder sagen, Papa, wann gibt's endlich was zu trinken? Da dreht's doch einem das Herz herum. Das ist ja nicht bloß, dass man selbst angefochten ist im Glauben, sondern man kann ja die anderen nicht mehr trösten und immer aufrichten. Warum führt Gott seine Leute bloß immer wieder so weiter? Das sieht ja wie sadistisch aus. Gerade noch haben sie seine Wundermacht erlebt und jetzt schon wieder in eine neue Bewährungsprobe hinein. Und das geht ja in den Mosebüchern einfach Schritt um Schritt und Tagereise um Tagereise gerade so weiter. Aber Sie haben ganz recht. Das möchte Gott absichtlich, weil er uns etwas Neues zeigen will. Er möchte uns etwas völlig Neues zeigen. Etwas, was wir noch nie richtig so erkannt haben und gesehen haben. Die Israeliten haben in diesen schweren Herausforderungen ja immer wieder schnell das genannt, was ihnen eine Ersatzlösung war. Die sagten, jetzt gehen wir wieder zurück nach Ägypten. Das Nilland mit seinen grünen Ufern, das war ihnen erstrebenswert. Die Kultur, die Wissenschaft Ägyptens, da kann man doch leben, da wird man satt. Es wird später einmal in den Mosebüchern so schön beschrieben, was sie an Ägypten gelockt hat. Es war gar nicht viel. So wenig Bedürfnisse kann der Mensch haben. Die sagten, dort gab es wenigstens Zwiebeln und Knoblauch und Kürbisse und Melonen. Wissen Sie, wir haben oft gar kein hohes Lebensziel. Wir bitten Gott und sagen, lieber Gott, gib mir doch wenigstens bloß Arbeit oder gib mir doch wenigstens bloß Gesundheit oder gib mir Frieden oder gib mir die Wohnung, die ich suche. Wir haben so kleine Bedürfnisse und wir verstehen das nicht, warum uns Gott das nicht schenkt. Warum führt er uns nicht zurück nach Ägypten? Weil Gott sie etwas anderes erleben lassen will. Und darum führt er sie in die Wüste Schur. Und mit ihren durstigen Kehlen und mit ihrem ausgetrockneten Körper sollen sie den Gott entdecken, der die Durstigen sättigt. Wenn ich das Ihnen heute predige, weiß ich, was ich jetzt Ihnen zumute. Wir können es in unseren Tagen fast nicht mehr fassen, wenn wir sagen, Gott möchte uns in den Nöten unseres Lebens selbst den Mangel zudecken. Wir meinen immer wieder, das müsste man doch mit beiden Händen packen können. Und ich darf Ihnen sagen, das können Sie mit beiden Händen packen. Sie sagen, wir suchen nur noch dich, den Herrn Jesus Christus, das Angesicht Gottes, das uns vorangeht. Auch wenn uns Gott im Leben viel durchgestrichen hat, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und wir sind alle so satte Wohlstandsbürger geworden und fragen nur noch nach Himmel und Erde. Das ist uns so wichtig, wie wir satt werden. Und sie sollen doch ihn erkennen und seine Gebote und Weisungen sehen und dann sich denen gehorsam verschreiben. Darum führt sie Gott da hindurch. Das ist die größte Freude, wenn man plötzlich entdeckt, da, er ist doch da, auch in der Dunkelheit. Das hat sie doch auch schon oft getröstet. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück. Nicht, weil du es hell machst, sondern weil du da bist. Und dann habe ich genug an dir. Und das will Gott auch bei ihnen, dass sie sagen, ich suche nichts mehr, ich habe ja dich gefunden, den lebendigen Gott. Mein zweiter Punkt jetzt. Enttäuschungen, die bitter machen. 3 Tage wandern sie so durch die Wüste und es war glutheiß und das Geröll war schwer zu durchqueren. Das war nicht ein Sandweg, sondern das waren sperrige Felsbrocken, an denen man sich die Füße wundrieb. Und da laufen sie weiter und sie taumeln mehr in der Sonnenhitze und plötzlich sagt einer, schaut mal, was ich sehe. Und er hält die Hand an die Stirn und sagt, Wasser, Wasser, man sieht, endlich, da kommt eine Oase, jetzt. Und dann stürzen sie sich auf dieses Wasser und sie rennen, was sie noch rennen können, fallen nieder und sie lachen und sie jauchzen. Und sie schlürfen dieses Wasser in sich hinein und spucken es aus. Es ist ja ungenießbares, salziges, brackiges Wasser. Furchtbar, nicht genießbar. Sagen Sie, jetzt ist ja noch alles noch einmal verstärkt. Wenn man das erlebt, dann ist das nicht bloß bitter, sondern man wird bitter. Und es gibt viele, viele Leute, die sind auch in ihrem Glauben sehr bitter geworden. Die sagen, ich habe so viel mitgemacht, ich kann nicht mehr lachen. Bei mir ist es aus, meine Erfahrungen sind so schlimm, ich kann mich überhaupt nicht mehr freuen, an nichts mehr. Dieses Bild vom Trinken ist ja in der Bibel oft aufgenommen. Von dem großen Lebensdurst, vom Wasser in diesem heißen Land, wo Israel immer lebt, hat man dieses Bild ja immer wieder genommen als das Bild für den Lebenshunger. Darf ich mal kurz nochmal stehen bleiben? Das ist ja immer so, dass die Bibelworte ja gleichzeitig auch bildhaft zu uns reden, bei aller Tatsächlichkeit der Geschehnisse. Ich sehe junge Menschen vor mir, die einmal fröhlich hineinziehen in ihr Lebensglück und heiraten. Und nach 2 Jahren war es Bitterwasser. Und das alles, was sie sich mit so großen Wünschen und mit den Glückwünschen hier Freunde begonnen haben, war nur bitter. Sie können es nicht trinken. Da war ein Familienvater, an den ich jetzt denke, 35 Jahre, 4 nette Kinder. Da steht die Familie um sein Krankenbett, er ist krebskrank und sie nehmen Abschied. Dass das Leben so bitter sein kann, so bitter. Und Sie könnten jetzt hinzufügen, was Sie durchmachen. An Leid, an Tränen, an Unrecht. Vielleicht sind Sie schon von Ihren Eltern ungerecht behandelt worden. Ihre Geschwister wurden bevorzugt und Sie sind bitter geworden. Sag ich, kann es nicht mehr trinken. Da steht auch in der Bibel die schöne Geschichte von der Naemi, der Schwiegermutter der Ruth. Und die sagt zu ihren Schwiegertöchtern, nennt mich nicht mehr Naemi. Die Witwen unter uns wissen warum. Nennt mich Mara, nennt mich Bitterwasser. Das wissen die Witwen, wie das ist. Wenn man plötzlich nicht mehr die Anerkennung hat und von den anderen nicht mehr richtig vollgenommen wird und auf der Seite liegen gelassen wird. Das ist ein Bitterwasser. Man will es trinken und man kann es nicht trinken. In unseren Tagen ist es ja richtig schön, wie wir uns alle noch einmal einen Ruck geben und sagen, wir müssen die Welt verändern. Wir müssen die Welt richtig schön machen. Selbst durch die Kirchen geht dieser Ruck. Und wir sagen, Mensch, wir reden doch jetzt in der Predigt nicht über Gott und sein Wort. Jetzt reden wir über die Sozialprobleme, über den Weltfrieden und wie wir die Welt verändern und neu gestalten wollen. Und das ist nochmal so ein Rausch, wo wir sagen, wir machen die Welt richtig schön bewohnbar. Alle Menschen sollen so Gerechtigkeit haben, wie wir die Menschenrechte verwirklichen. Wer gönnt das nicht der Welt? Und wir müssen die Ursachen der Armut in der Welt bekämpfen. Ich arbeite in diesem Ziel. Aber nicht mal symbolisch schaffen wir es. Für die meisten Menschen bleibt das ganze irdische Leben nur ein scheußliches Bitterwasser, das sie nicht trinken können. Ja, was möchtest du denn dann predigen? Möchtest du denn wirklich das predigen, dass da der Mose ein Hölzlein reinwirft und das Wasser, dass ich nicht lache, und das wird dann plötzlich süß? Doch, das möchte ich Ihnen heute predigen. Ja, was war denn da passiert? Gibt's denn solche Zauberpartikel, die man bloß reinwerfen muss, nennen Sie sie gut? Ja. Und wenn Sie ein wenig Ihr Neues Testament kennen, dann wissen Sie, dass es nicht um ein Holzstückchen geht und nicht um ein chemisches Mittelchen, sondern wenn Sie in das Bitterwasser Ihres Lebens den gekreuzigten Jesus Christus hereinnehmen, und manche Ausleger haben gesagt, das ist ja nicht von ungefähr, das mit dem Holz und dann mit dem Kreuzesholz. Wenn Sie das Kreuz Jesu nehmen, in die Bitterkeit Ihres Lebens und sagen, ich weiß, dass Jesus für mich starb und er mein schwieriges, notvolles Leben getragen hat und er gibt mir seinen Frieden und ich darf leben unter seinem Schutz, dann wird auf einmal das, was Bitterwasser war, süß und trinkbar. Wirklich. Ja, wie Paulus sagt, in dem allem überwinden wir weit. Er blieb nicht stehen an dem vielen Unrecht, das ihm widerfahren ist. Gott ist für uns. Wer kann jetzt noch gegen uns sein? Er geht durch die Wüstenstrecke seines Lebens. Aber ich weiß, man kann das so gar nicht fassen. Das klingt so in der Predigt, so ganz kurz und knapp. Ich will es versuchen, Ihnen an einem Beispiel zu sagen und zu verdeutlichen. Mir hat da einer, weil er weiß, was ich so manchmal liebe, an Musikbändchen geschenkt mit amerikanischen geistlichen Liedern, Heilsliedern. Und wie das die Amerikaner so schön machen, das ist ein bisschen schmalzig und, Sie dürfen gerne auch sagen, schnulzig. Aber gerade so beim Autofahren, das Richtige. Und da ist ein Lied dabei, das viele von Ihnen kennen, wo ich auch immer sage, ich kann das in der Bibelstunde nicht singen. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist oft gar nicht wohl. Aber da habe ich vor einiger Zeit gelesen, wie das Lied entstanden ist. Das war ein Rechtsanwalt Spafford in Chicago im letzten Jahrhundert. Und seine Frau ist mit 4 Kindern mit dem Schiff Ville de Havre nach Europa gefahren. Und auf dem Atlantik geht dieses Schiff in einer Stunde unter. Die Mutter wird gerettet, die einzige wird aufgefischt. Und sie telegrafiert ihrem Mann, ich bin der einzige Überlebende der Familie. Und da hat dieser Rechtsanwalt dieses Lied gedichtet. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glauben doch allezeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Das geht nicht so leicht, dass das Bitterwasser süß wird. Aber ich kann es nur dadurch machen, indem ich Christus hineinnehme, der für mich gestorben ist. Es kann sein, Sie sind jahrelang im Gottesdienst gewesen. Sie kennen das alles, was an Karfreitag und an Ostern gepredigt wird. Aber Sie haben das noch nie so vollzogen, dass Sie sagen, ich weiß, dass Christus mich trägt, dass er für mich gestorben ist und dass ich einmal seine Herrlichkeit schauen darf. Und im Lied heißt es dann weiter von dem Ernst, wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dieses Wort mir als Stern, mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Ich darf das immer wieder in meinem Dienst erleben, bei Menschen, die verzweifelt sind, wo sie vielleicht Abschied nehmen müssen von einem lieben Ehegatten, in der Todeskrankheit, Not. Da hat mir einer an diesen Tagen gesagt, ein junger Mann, eine Frau tot, krank. Sagt, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben, als obwohl ich schon jahrelang und jahrzehntelang Christ bin, richtig sagen können, dein Wille geschehe. Ich habe gewusst, er liebt mich wirklich. Auch wenn alles ganz anders aussieht bei mir. Diese Gewissheit habe ich nur dort, wo ich auf die Liebe Gottes sehe und den Frieden, den er mir anbietet. Auch dieses andere Lied, das wir gesungen haben, was Gott tut, das ist wohlgetan. Er wird mich wohl bedenken. Er als mein Arzt und Wundermann wird mir nicht Gift einschenken für Arznei. Gott ist getreu. Drum will ich auf ihn bauen und seiner Güte trauen. Ja, jetzt sind wir dran, ob wir das so verstehen, warum Gott uns manchmal diese Wege führt. Warum er uns nicht nach Ägypten ausweichen lässt. Und warum aller Trost und alle Freude allein in ihm liegt. Aber jetzt noch ein letzter Punkt, der Herr geht mit. Die Wüstentour bricht da nicht ab. Nicht, dass Sie meinen, es ginge nur um Leiden, gar nicht so. Wahrscheinlich sind die meisten von Ihnen heute sehr glücklich. Und Sie sagen, bei mir ist eher so, wie es da heißt, der Herr führt weiter nach Elim. Und da sind wie viele Wasserquellen? Da waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume. Das ist auch bei mir. Ich genieße das, wie Gott mir all das Schöne darreicht. Das ist doch kein Widerspruch, dass wir zu Tisch sitzen und Gott preisen über seinen Gaben, dass wir uns freuen an der Gesundheit, dass wir das Leben ausschöpfen in seiner Schönheit. Wie saßen sie da und tranken dieses Wasser, wie freuten sie sich am Rauschen der Palmen. Und dann haben sie begriffen, wie Mose ihnen das erklärte, ich bin der Herr, dein Arzt. Es ist gut, wenn man Gott als den Arzt hat. Das spricht nicht gegen die irdischen Ärzte, die brauchen wir auch noch. Aber das ist ja so schön, dass hinter den irdischen Ärzten der himmlische Arzt steht. Und er durch diese irdischen Ärzte oft genug wirken kann, wo wir ihn bitten und wir sagen, Herr, wir sind offen für deine Behandlungstherapie. Wir wissen gar nicht, was du jetzt mit uns vorhast. Aber wir sind so froh, dass wir in deiner Fürsorge sind, in deiner Therapie, in deiner Versorgung. Und wir gehen unsere Straße fröhlich. Steht ja oft in der Bibel drin, dass er mir den Tisch deckt im Angesicht meiner Feinde. Ich habe oft drüber nachgedacht, warum denn da noch die Feinde da sind. Wir wünschen uns ja immer eine Welt, wo es keine Feinde mehr gibt, aber wahrscheinlich gibt es kein Leben ohne Anfechtung. Und Sie alle erleben das. Aber der Herr deckt Ihnen den Tisch und er lädt Sie ein zur Quelle und sagt, wen da dürste, der komme zu mir und trinke. Er will satt machen. Israel hat es erst in der Wüste entdeckt. Wir sind so unsagbar reich, wenn wir den Herrn haben. Wenn wir mit ganzem Herzen ihm vertrauen. Amen. Und nun singen wir noch von dem Lied 553. 553, die Verse 2 bis 5. Wir wollen beten. Ja, Herr, wir können nur bewegt danken für so viele Wunderzeichen, die du uns schon geschenkt hast. Über viele Jahre hast du uns treu bewahrt und behütet. Und wir haben das oft erst viel, viel später entdeckt, wie du in deiner Größe und Macht um uns warst. Verzeih uns, Herr, dass wir immer nur deine Geschenke wollten, dass wir immer nur gefragt haben, was du uns lieferst an Gutem. Und dein Herz wollten wir nicht, deine Liebe nahmen wir nicht an und vertrauten dir nicht. Und du fragst uns heute, ob wir dich lieb haben. Ach Herr, du weißt, wie wir dich suchen, auch über all den Spannungen und Nöten, die vor vielen von uns stehen, die mit Bangen an die kommende Woche denken, die Sorgen und Ängste haben. Wir freuen uns, dass du uns nahe bist mit deiner Liebe und dass uns nichts von deiner Liebe trennen kann. Und dass wir dein Wort haben, wo dies immer und immer wieder uns zugesagt wird. Dass das gültig ist in deinem Kreuzestod. Dass nichts, auch nichts Schweres und kein Leid uns von dir trennen kann. Herr, gib uns diesen Glaubensblick, dass wir jetzt auch über all die Berge, die in unserem Weg oft so unheilvoll drohen, dass wir da hinwegblicken können. Auch über das Grauen des Todes, auch über die Schrecken der Krankheit, auch über manche Menschen, die uns Not und Schmerzen bereiten. Wir wollen vertrauen, dass du uns führst und dass wir an deiner Hand wunderbar wandern. Und da dürfen wir dir heute auch danken für all die Gaben, die du schenkst, für die Erquickungen, die du bereit hast, für all das Schöne, auch in der Welt, die uns umgibt, auch die Liebe, die uns umfängt, in Menschen, die uns begegnen. Vielen Dank, lieber Herr, dass alles aus deiner guten Hand kommt. Und wir bitten jetzt auch für Menschen, die leiden, ganz besonders für die Not in Jugoslawien, in diesem schrecklichen Bürgerkrieg. Erbarm du dich der Menschen, schenk du Lösungen. Wir haben unverdient Frieden in unserem Land. Du kannst diesen Menschen beistehen und dort auch durch die Not Menschen dich erkennen lassen. Wir wollen auch für all die anderen Konfliktherde und Nöte dieser Welt bitten. Sei du bei deiner Gemeinde dort und gib doch, dass dort auch Menschen dein ewiges Evangelium verstehen und begreifen, dass du in einer unheilvollen Wüstenwelt Frieden machst. Durch dein herrliches Evangelium, lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch einmal einen Augenblick Platz. Die, die neu sind, sollten den Notizenzettel nachher mitnehmen. Das ist jetzt der rote Zettel, wo alle wichtigen Bekanntmachungen draufstehen. Dann sind Sie orientiert und informiert. Wir haben am kommenden Dienstag, da hat es zwei kleine Veränderungen, die so nicht richtig erkennbar sind. Mittags haben wir die Bibelstunde um 14.30 Uhr. Abends aber, am kommenden Dienstag, ist statt des Bibeltrainings der Jugend für Christus Chor da mit 15 Sängern und mit einem Künstler, der einige geistliche Aussagen in einer Pantomime darstellt. Jetzt ist leider im Notizenzettel vergessen worden, dass an diesem Abend, der von den Hauskreisen der jungen Erwachsenen getragen wird, um 19 Uhr, dass dort ein Eintritt von 6 Mark nötig ist. Wir haben das anstelle der Bibelstunde. Jetzt möchte ich nur nicht, dass sich irgendeiner ärgert. Jetzt hoffentlich haben das alle noch erfahren, denn das wollen wir sonst immer richtig bekannt geben, dass da keine Enttäuschung ist. Also abends statt des Bibeltrainings dieser Jugend für Christus Chor mit seinen Darstellungen. Da liegt auch noch so ein kleiner gelber Zettel für den, der sich dafür interessiert. Aber mittags am Dienstag ist die Bibelstunde ganz normal. Wir haben am Büchertisch die zwei Bücher, die einmal dazwischen ausgegangen waren, dann nicht da waren. Zwei Bücher, die mir wichtig sind, auch im Blick auf das, was sie bewegt. Das eine, das ist das Buch von Dr. Fritz Laubach, dem Vorsitzenden der Deutschen Evangelischen Allianz, über Krankheit und Heilung. Was Krankheit und Heilung, was meint etwa der Jakobusbrief mit dem Gebet über den Kranken? Gott schenkt Wunder, warum gibt der anderen die Wunder nicht? Das sind heute bedrängende Fragen. Dieses Buch von Dr. Fritz Laubach kann ich nur ganz unterschreiben und freue mich an diesen klaren biblischen Darlegungen. Das andere Buch ist das Buch von Ernst Schrupp über Israel. Wir wissen ja, dass jetzt die Nahostkonferenz kommt und gestern hat ein Nachrichtensprecher so schön gesagt, wenn jetzt Israel das besetzte Land aufgibt, dann ist Friede in Nahost. Es geht im ganzen Nahostkonflikt um den Laststein Jerusalem, nicht um andere Gebiete. Es geht nicht um Bethlehem und Hebron. Es geht um Jerusalem. Es geht um die Stätten der Verheißung für den Berg Zion. Wie ich im Juli durch die BK-Ebene im Libanon gefahren bin, wo die Hisbollah regiert, kein Dorfplatz, wo nicht auf der Verkehrsinsel groß eine Darstellung des Felsendoms ist. Im Libanon. Die Gedanken aller Flüchtlinge sind nur dort bei den Moslems und die Gedanken aller Juden auch. Und wenn Sie das einmal nochmal biblisch an sich vorüberziehen lassen, dass es keine Lösung gibt in Nahost, da sagt die Bibel, bis zur Wiederkunft Jesu. Und das ist erschütternd und schwer. Und wir leiden darunter, aber im Buch von Ernst Schrupp meisterhaft dargestellt. Und das liegt nochmal drüben am Büchertisch. Das Opfer heute ist von der Kirchenleitung für das diakonische Werk bestimmt. Und getauft wird heute im Taufgottesdienst um 11.40 Uhr Timo Steb aus der Stitzenburgstraße 5b. Jetzt wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.